Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach weit an.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast.
Herzlich willkommen zu Quick and Dirty von Vorwärts auf Weit Podcast, dem meistens schnellsten Podcast nach einem Fußballspiel. Heute nicht ganz so quick, aber mit Sicherheit ganz schön dirty, denke ich mal. Ja, 96 spielt zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Das dritte Unentschieden leider in Folge. Ich glaube, wir müssen mal über Anspruch und Wirklichkeit heute etwas ausführlicher reden. Ich schaue in Gesichter, die gerne etwas sagen wollen. Ich bin nämlich nicht alleine. Ich sitze hier mit dem Dennis. Hallo, Dennis.
Hallo. Ich bin sehr traurig. Ich hatte mir das anders vorgestellt und anders gewünscht zu meinem Geburtstag. Ja. Das ist sehr betrüblich heute.
Es hat nicht funktioniert.
Nee.
Ja, und auch noch den Weg gefunden aus dem Stadion direkt in den Podcast hat Max. Hallo.
Ja, hallo in die Runde und ich bin ebenfalls wie Dennis sehr enttäuscht, sowohl weil sein Geburtstagsgeschenk nicht erfüllt werden konnte, aber auch weil unsere Ambitionen uns langsam und langsam weiterhin nach unten drücken.
Tja, und last but not least, André ist auch dabei. Hallo André.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin natürlich auch nicht glücklich mit der aktuellen Situation, aber im Gegensatz zu euch Euphorikern bin ich ja nicht mal mehr überrascht. Es war klar, dass es exakt so kommt und es ist nicht, oh, guck mal, habe ich doch gleich gesagt, sondern ich habe es auch gleich gesagt, ihr könnt es euch nochmal anhören, letzte und vorletzte Woche. Nichts ist überraschend und umso ärgerlicher, dass Dennis sein schöner Geburtstag hinten raus so kaputt gemacht wird. Aber der Kuchen hat geschmeckt, Dennis. Alles, alles Gute vom gesamten Podcast-Team, von allen 96 Fans dieser Welt und allen aufrechten Menschen.
Dankeschön. Super. Ja, ich würde sagen, wir fangen aber trotzdem noch mal so ein bisschen vorne an. Ich will das jetzt nicht alles so im Detail durchgehen, aber zumindest die Aufstellung sollte man sich mal anschauen. Umstellung von Dreierkette auf Viererkette. Haben wir damit gerechnet? Ich glaube, wir hatten es in der Folge am Mittwoch schon so ein bisschen uns gewünscht. Max, du bist unser Experte für Aufstellung und Taktik. War das jetzt das Richtige heute? Im Nachhinein ist man ja immer schlauer, aber hast du damit gerechnet? War das gegen Düsseldorf so erstmal die richtige taktische Aufstellung und Grundordnung?
Ja, also wir haben ja in der Folge am Mittwoch darüber gesprochen, dass wir die Dreierkette nicht mehr sehen wollen, weil wir vor allem gemerkt haben, dass wir gegen Hamburg sowohl Probleme hatten mit der Restverteidigung als auch mit der Chancenkreierung, weil wir einfach über die hohen Außenverteidiger nicht mehr so gut in die Räume gekommen sind, weil das Risiko zu hoch war. Hm. Und was wir jetzt eben hatten, ist ein 4-2-3-1 gewesen, also Halstenberg tatsächlich als Linksverteidiger, anstatt als linker Innenverteidiger mit dem als Rechtsverteidiger für den verletzten Moroja. Und was halt also rein taktisch ganz gut war, ist, dass man immer über die rechte Seite ganz hoch aufbauen konnte, weil dem immer extrem hochgerückt ist und Halstenberg hinten geblieben ist. Und so hatten wir quasi hinten eine Dreierkette, die dann aber viel variabler war als unsere, als die richtige Dreierkette, die wir
umgesetzt haben. Alter, Max, das Wort vercoacht hast du völlig falsch ausgesprochen. Was war denn das für eine Scheiße? Er hat nach 20 Minuten, nee, ganz ehrlich gesagt war es glaube ich 26, nach 26 Minuten musste er seine ganze Scheiß-Taktik über den Haufen stellen, weil es wieder nicht funktioniert hat. Es ist zum Kotzen, ehrlich, es ist einfach brutal zum Kotzen. Unsere gesamte defensive Stabilität ist für den Arsch. Ein langer Ball vom Torhüter, Klammer auf, hat er vorher schon 3-4 Mal gemacht und wir sahen richtig scheiße bei aus. Ein langer Ball vom Torhüter reicht aus, dass der Tomiak nicht in der Lage ist, ein Kopfballduell zu gewinnen. Was macht Halstenberg eigentlich? Was macht der eigentlich? Jetzt mal ehrlich, Dennis, was macht der eigentlich? Du gleich, bevor ich fertig. Dann aber du, was der gleich macht. Und wir liegen 1-0 zurück und die ganze Scheiße ist schon wieder durch. Das ist doch zum Abkotzen. Jetzt fang du nicht an mit Hochdrücken und der dem links, rechts, oben, unten. Es ist unfassbar mies aufgestellt, eingestellt und angenommen, es ist gar nichts. Und das zu Hause in dem wichtigsten Spiel der letzten Wochen, Monate, vielleicht Jahre. Es ist einfach nur noch zum Kotzen. Dennis, was macht Halstenberg?
André, du greifst vor.
Ja, so, ich wollte nämlich jetzt hier auch gerade mal den Tobi machen, aber ich habe mich nicht getraut, denn André greift nicht vor. Aber ja, ich verstehe das. Max, möchtest du das noch zu Ende führen?
Ja, sorry für die Unterbrechung durch André. Der ist, glaube ich, etwas ist das aufgeheißt. Ja, also grundlegend war es die richtige Staffelung und auch die richtige Formation und auch die richtige Elf, weil das ist unsere Top-Elf gewesen. Also das waren die besten 11 Spieler, die man heute hätte aufstellen können, unabhängig davon, wie es
auch Kunze hat.
Ja, auch Kunze, denn wir haben aktuell keinen besseren Sechser, außer man würde eben Tomek auf die 6 stellen. Auch Matondo, ja. Matondo war heute tatsächlich, ja, bis auf den verlorenen Zweikampf beim 0-2-1 war Halstenberg einer der besten.
Ja, die beiden Top-Chancen, die 80 Meter quer dem Tor schießen. Toller
Matondo
Typ,
hat
ehrlich.
Matondo hat es auch sehr gut gemacht, wenn man bedenkt, dass es sein zweites Spiel ist und er scheinbar immer noch nicht ganz fit ist. Also
nee, war super. 30 Minuten her, Matchfit ist super. 30 Minuten sah es ganz gut aus.
16 Spielern her, nicht, aber 30 würde ich sagen, dass das auf jeden Fall unsere beste Elf war, die wir hätten stellen können.
Ach du Grünolle.
Unabhängig davon, dass es nicht funktioniert hat.
Ja, das ist genauso, wie ich das auch sehe. Aber Dennis, vielleicht noch mal zu dir. Hast du das so erwartet?
Von der Aufstellung her?
Mhm.
Ja, also ich konnte mir schon denken, dass er tatsächlich nach dem letzten Spiel Matondo früher bringt, dass er hat er ja in der PK auch gesagt, er fragt da jetzt keinen Spieler, ob der irgendwie auf Außen spielen möchte, als er da angesprochen wurde auf Halstenberg, von wegen ja, aber der möchte doch ganz gerne in der Mitte spielen oder sowas. Insofern war das jetzt schon, habe ich mir schon gedacht, dass das so kommt, auch mit dem Wissen, dass einfach ein paar Spieler gerade ja krankheitsbedingt oder verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Moroja hätte sonst wahrscheinlich gespielt. Und vielleicht hätten wir auch auf anderen Positionen anders spielen können. Aber ich sehe es wie Max. Das mag uns nicht gefallen. Aber es ist schon wahrscheinlich so die beste Formation gewesen, die wir aktuell im Kader haben. Hm. Und die fit ist. Also
ja, ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich Matondo auch zumindest in der Zeit, in der er fit war, in den, ja, André sagt 30, ich finde, es waren noch ein paar mehr Minuten, durchaus sehr gut fand. Allerdings, was mich eigentlich am meisten ärgert, ist die Tatsache, dass ich zum Beispiel Spieler sehe wie Halstenberg, die ein gutes Spiel machen eigentlich, aber dann durch einen wieder mal blöden Fehler, also ich meine, er war nicht alleine daran beteiligt, aber er hat letztendlich den Spieler dann auch laufen lassen, der dann ja danach relativ unbedrängt quer spielen konnte zum ebenfalls unbedrängten Torschützen, der dann das 1-0 für Düsseldorf gemacht hat. Ich weiß nicht, Neumann ist irgendwie durchgelaufen bis ins Tor, so Forrest Gump-mäßig, ich weiß nicht, wo der hin wollte, aber ich weiß nicht, das ist das, was mich so ärgert. Also wir haben
aber es
die
ist
beste.
Verkocht.
Ja, oder ja, aber warum ist das? Warum ist das verkocht?
Wir müssen mal ganz kurz mal klipp und klar mal sagen, was da heute passiert ist. Hm. Wir haben auf der linken Verteidigerposition einen Spieler gesehen, Halstenberg, der nicht,
schnell nicht
in der Lage ist, diese Position zu spielen, weil er körperlich überhaupt nicht die Voraussetzung mehr hat. Der linke Verteidiger muss, und das hat Halstenberg ja auch gezeigt, offensiv natürlich auch mitspielen, sonst kannst du das ja gleich knicken. Er hatte ja sogar Torabschlussmöglichkeiten. Das war ja alles prinzipiell gut. Hm. Aber er hat so viel Kraft gelassen bei dem dreimal nach vorne laufen, dass in den entscheidenden Momenten, und dafür steht er auf dem Platz, der Junge hat Champions League gespielt, er kommt aus der Bundesliga, das war der Stabilitätsanker für uns, dass er dann eben keine Power mehr hat, sich da auslaufen lässt wie der letzte Schuljunge und wir dann eben 1-0 im vielleicht wichtigsten Spiel der letzten Zeit zu Hause zurückliegen und gegen Düsseldorf einen direkten Aufstiegskonkurrenten. Das geht nicht. Und wir haben einen linken Verteidiger geholt. Jetzt kann man sagen, der ist schlecht. Ja, von mir aus, aber den haben wir geholt. Dann bitte Kritik an Trainer oder Sportdirektor oder wer auch immer dafür verantwortlich ist. Aber wir hätten einen Linksverteidiger gehabt. Halstenberg hätte auf dieser Position nicht spielen müssen. Und dass Halstenberg nicht die Power dafür hat, sorry, das sehen wir seit Monaten. Seit Monaten sehen wir einen körperlichen Verfall von diesem Spieler. Und dass da keiner reagiert und das korrekt einschätzt, da kriege ich Pimpanellen. Wirklich, das ist einfach nicht hinnehmbar. Ein Matondo, ist mir egal, was er für eine individuelle Klasse hat, den kannst du nicht von Anfang an bringen, wenn er nicht matchfit ist. Und dass er nicht matchfit ist, hat ja Breite selber eingesehen, nachdem er ihn nach 65 Minuten rausgenommen hat. Er hätte ihn auch schon zur Halbzeit rausnehmen können, weil der einfach nicht mehr fit war.
Ja, das gut, er hat keine Luft für 90 Minuten, aber ich meine,
matchfit. Das geht aber nicht. Dann kannst du ihn nicht an der Situation bringen. Dann bringen wir in Hamburg.
Muss ich aber entgegensetzen, ganz klar.
Das würde ich auch.
Aber also ich habe in der Offensive, habe ich Matondo ganz klar als einen der wichtigsten Punkte gesehen, der das Spiel eingeleitet hat. Vor allem in Halbzeit 2 hat man nicht angemerkt, dass er nicht matchfit sei, sondern war stets erstens jemand, der verantwortlich dafür war, mehrere Spieler zu binden, der in Halbzeit 1 bis Minute 30 komplett aus dem Spiel genommen wurde, was seine Einzelaktion betrifft, aber auch viele Steckpässe ins Zentrum gespielt hat. Also ich würde hier Matondo gar nicht irgendwie vorwerfen, dass er hier irgendwie ein Nachteil für uns gewesen wäre, sondern es gäbe keine bessere Option im Kader, als Matondo von Anfang an in diesem Spiel spielen zu lassen.
Ja, gut, aber ganz sicher gab es die.
Naja gut, man hat ihn geholt, er hat jetzt eine Woche mehr Training in der Büchse, also von daher, ich denke mal, der sollte schon, wenn er nicht fit ist für 90 Minuten, aber die Zeit, die er auf dem Platz steht, und da muss ich Max ehrlich gesagt recht geben, hat er sehr gut absolviert. Das Problem ist nur, was wir heute mit dem Gang haben und was passiert, wenn ich Matondo rausnehme und bringe dafür Momolu.
Na, das Problem ist, was wir nach wie vor haben, und da bin ich jetzt auch bei Max. Ich finde auch, es ist richtig, einen Spieler von Anfang an zu bringen, in der Hoffnung, dass wir nämlich nicht das 1-0 kassieren, sondern dass wir gleich ein, zwei Buden machen. Und deswegen sollte er von Anfang an rein, dann nehme ich ihn halt später runter, egal, wenn wir 2-0 führen. Das Problem ist, dass wir A, so ein Gegentor nicht bekommen dürfen, aber können wir über Halzenberg sprechen, können wir auch über die Fehler sprechen, die vorher passiert sind. Aber das ist ja nicht vercoacht. Der Punkt ist ganz klar, im letzten Spiel haben wir Halzenberg nach auf außen gezogen. Da haben alle gesagt, wow, danach war das Spiel ja deutlich besser und wir haben zum Glück noch unentschieden gespielt. Heute spielt er von Anfang an da, macht einen doofen Fehler und irgendwie Teile der Fanszene sagen, um Gottes Willen, denn kannst du da nicht spielen lassen. Natürlich kannst du den da spielen lassen.
Was haben wir denn gut gesehen, Leute? Wir hatten zwar ein Tor geschossen, das war aber jetzt, ich sag mal, mehr Glück als Verstand und einfach nur reingeümmelt. Wir haben nicht eine konkrete, gute Torchance gehabt. Die beiden besten Torchancen hatte Halzenberg, der den Ball im, keine Ahnung wie viel Grad Winkel, quer zum Tor irgendwo ins Tor ausschießt. Das ist doch ein Witz im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und es tut mir leid, wenn du sagst, es ist nicht vercoacht, okay. Wenn ihr sagt, es ist die beste Mannschaft auf dem Platz, okay. Dann aber bitte können wir jetzt sagen, wenn das die beste Mannschaft ist und der Coach alles richtig gemacht hat, dann aber gute Nacht, Marie, dann ist Platz 8 aber das Maximum der Gefühle. Und das kann es nicht sein. Es wurde uns gesagt, wir spielen hier um den Aufstieg. Es wurde der Aufstieg in den Mund genommen. Es wurde alles dafür getan, angeblich im Wintertransfer, um da nochmal Qualität nachzuliefern. Und was ist passiert? Wir spielen gegen Preußen Münster unentschieden. Wir holen glücklich in Hamburg einen Punkt. Waren gut. Da würde ich sogar noch sagen, das passt. Wir holen einen Punkt gegen Düsseldorf. Viel zu wenig zu Hause und gewinnen mit Ach und Krach und viel Krampf in Regensburg. Es ist schockierend, wie wir die gute Ausgangsposition in der Hinrunde weggeworfen haben. Und wer dafür verantwortlich ist, ist mir egal. Aber Fakt ist, es war eine bodenlose Frechheit. Und die Schwarmintelligenz der Zuschauer von Hannover 96 in den letzten beiden Heimspielen hat doch gezeigt, dass dieser Mannschaft und diesem Verein aktuell keiner was glaubt. Wie viel waren heute da? 33.000, 36.000? Ich habe nicht mitgezählt.
33.200.
Und die Stimmung war tatsächlich auch, also die Stimmung war auch nicht dem gerechtfertigt, was man sich von einem Aufstiegskandidaten erhoffen würde. Also die Unterstützung für die Mannschaft ist nicht ganz gegeben von den Fans. Aber ich möchte noch mal kurz auf den Aspekt gecoacht eingehen. Ich glaube, oder vercoacht, weil es ist nicht ganz vercoacht, weil der reine Ansatz, mit dem wir in dieses Spiel rangegangen sind, hat uns immerhin 2,5 Expected Goals gebracht. Das heißt, wir haben Torschancen erarbeitet, wir haben Torschüsse abgegeben. So, ich saß auf der Süd heute. Ich saß auf der Süd heute und das heißt, ich habe in der zweiten Halbzeit genau das Tor vor mir gehabt. Und was ich gesehen habe, war einfach nur Kopfbälle, die nicht in das Tor gegangen sind. Das ist ein beschissener Tag gewesen für die Chancenverwertung. Ich weiß nicht, was Halzenberg da gemacht hat. Er hat sich halt den Fuß irgendwie verdreht oder in den komischsten Gradwinkel seinen Fuß hingestellt, dass er noch in die Einwurflinie auf der anderen Seite gegangen ist. Aber was heute gefehlt hat, war vor dem Tor. Und wir hätten vorher bei einem anderen Trainer in diesem Spiel nicht mal ansatzweise diese Möglichkeit im letzten Drittel gehabt, wie wir sie heute hatten. Ja, es ist beschissen, aber was wir heute auch gesehen haben, ist, dass neben dem Trainer auch der Kader nicht gut genug ist. Wir haben auf der Bank keine Qualität, die wir reinbringen können, sondern wir müssen Lars Gindorf einwechseln, der für mich ein Drittligaspieler ist. Wir müssen Harvard Nielsen einwechseln, der für mich kein Spieler ist, mit dem man den Aufstieg gestalten kann. Und wir müssen auch Momolo einwechseln, der zwar Tempo hat, aber in den restlichen Fähigkeiten nicht ausreichend ist, um
ein Spiel zu entscheiden. Und wer ist dafür verantwortlich? Dann adressier mal den Verantwortlichen.
Für die Kaderplanung ist Markus Mann verantwortlich, richtig.
So, vielen Dank.
Anfang Januar haben die Gesellschafter angekündigt, dass großflächig investiert werden soll für den Aufstieg. Mhm. Und wie ich am Mittwoch bereits beleuchtet habe, hat sich die großflächige Investition auf 300.000 Euro und 4 Laien, wo die Gehälter übernommen werden, bezogen.
Ja.
Und Köln und Hamburg haben 6,5 Millionen jeweils ausgegeben. Der Aufstieg ist für mich abgeschlossen. Die einzige theoretische Chance für den Aufstieg sind 12 Punkte in den nächsten 4 Spielen. Rein
es gibt keine theoretische Chance.
Das rein theoretisch. Wenn du die nächsten 4 Spiele gewinnst, dann können wir drüber sprechen. Ansonsten war es das und ansonsten musst du jetzt planen mit den großen Lücken, die wir im Kader haben und die restlichen Partien so bestreiten, dass wir die Talente wie Aseko, vielleicht auch Schmidt langsam ranführen können und vielleicht für Trezoldi noch eine Summe raushandeln können, dass wir dann im zweistelligen Betrag nächstes Jahr sind. Aber der Aufstieg ist dieses Jahr absolutes Wunschdenken, denn der Kader ist nicht gut genug, der Trainer ist kein Heilsbringer und das sagt ja auch keiner, es ist trotzdem richtig gewesen, im Winter die Entscheidung zu treffen, den neuen Trainer einzustellen. Und damit bewegen wir uns im weiteren Jahr zweite Liga.
Aber dann, wenn man den Wechsel von Leitl zu Breitenreiter als nachvollziehbar und richtig wertet, weil diese Mission Aufstieg, also ich tut mir leid, aber diese Mission Aufstieg war, also fand das furchtbar. Wenn man sieht, okay, das funktioniert nicht, aber nun Breitenreiter selber ist ja nun jemand, der, als er hier angefangen hat, gleich gesagt hat, also wir wollen den Aufstieg schaffen. Was mich eigentlich bei 96 am meisten stört, ist diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Mhm. So, das ist der Kernpunkt. Und das hat man heute, dieses Spiel heute war für mich ein Paradebeispiel dafür, für diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Denn die Wirklichkeit ist die, das hat André wunderbar, auf seine Art beschrieben, wir haben die Spieler, die wir haben, das ist das Beste, was Max gesagt hat, was momentan auf dem Platz kann. Das reicht aber nicht, um tatsächlich sich von anderen Mannschaften in dieser zweiten Liga abzusetzen und den Aufstieg zu schaffen. Also da bin ich bei Max. Für mich ist mit dem heutigen dritten Unentschieden in Folge zweites Spiel in Folge gegen einen Mitbewerber um den Aufstieg, tatsächlich der Aufstieg gegessen. So, jetzt muss ich mich doch aber hinstellen als Hannover 96 und muss dann wenn ich die Leute nicht verarschen will, rechtfertigen, was mache ich denn da mit Breitenreiter? Was macht Breitenreiter? Ich meine, von mir aus, das ist ein guter Trainer, von mir aus kann der auch noch länger bleiben. Was mich immer stört, ist dieses, wir wollen aufsteigen. Und wenn ich auf einen Zettel schreibe, wir wollen aufsteigen und hänge den irgendwie überall hin, sei es in die Kabine, sei es in den Presseraum, dann, das hilft aber nicht, um aufzusteigen. Da muss ich auch was dafür tun. Und wie Max eben schon richtig sagte, da wird wieder mal von irgendeiner geldgebenden Stelle großspurig angekündigt, also wir geben jetzt richtig was aus, weil wir haben ja auch Millionen eingenommen. So, ja. Also ich weiß aber nicht, kann genau man das, Mann,
der Punkt.
Muss man das Markus Mann anlasten? Hat der nichts gefunden? Ja, oder muss man, hat der was gefunden der große Geldgeber hat gesagt, ist mir doch zu teuer.
Also, ich möchte jetzt nicht dahin, dass wir sagen, Markus Mann, bester Manager, bester Geschäftsführer Sport oder was auch immer, den wir jemals hatten. Auch der macht Fehler, auch der hat sicherlich schon Transfers getätigt, die nicht geklappt haben. Aber ich möchte so weit gehen, und das ist ja auch schon mal angeklungen hier bei uns und auch in der Bubble. Wenn Markus Mann, wenn das jetzt nicht klappt und der geht weg nach der Saison, dann haben wir hier einen riesen Scherbenhaufen, ein Riesenproblem, weil das einer der wenigen ist, der versucht aus Scheiße Gold zu machen und aus den wenigen Mitteln, die hier zur Verfügung gestellt werden, ja. Wir wollen Formel 1 Weltmeister werden, aber wir nehmen die alten abgelutschten Reifen, die vor 10 Jahren irgendwer in eine Ecke geworfen hat.
Ja,
damit versuchen wir hier die Runde zu Ende zu fahren.
Pass
und
auf.
Das funktioniert nicht. Und das sind die Geldgeber. Und da kommen wir immer wieder hin. Das ist eben völlig egal, ob das, ob das Martin Kind ist oder Dirk Rossmann oder
Frau Baum, nein.
Die geben nicht die Mittel zur Verfügung. Du musst doch nur gucken.
Dennis, das sind doch
nach Ausreden. Hamburg, guck nach Köln. Nein, das sind keine Ausreden.
Doch, das sind, na, pass auf, ich sag dir, warum das Ausreden sind. Es sind deswegen Ausreden.
Bin ich gespannt.
Warum? Du sagst, Markus Mann versucht immerhin aus Scheiße Gold zu machen. Das ist ja löblich. Aber er macht aus Scheiße noch mehr Scheiße. Und ganz ehrlich, das könntest du, das könnte Olaf, das könnte ich, das könnte Max, jeder Einzelne im Kollektiv. Wir würden es auch nicht schlechter machen.
Das ist arrogant.
Eine Mannschaft auf Platz 8, auf Platz 10 in der zweiten Bundesliga zu führen, mit den Möglichkeiten, ganz ehrlich, kriegt jeder hin. Da kannst du einstellen,
wen du willst. Aber was für Möglichkeiten sind denn das? Guck dir doch mal an, was wir erreicht haben. Du musst doch mal das Gesamtkonstrukt, warte mal, atme mal tief durch.
Pass auf,
atme mal tief durch. Sekunde, lass mich mal kurz.
Wir haben an keiner Stelle, haben wir aktuell ausreichend professionelle Strukturen, um irgendeine Art von Hoffnung zu haben. Der Platz ist scheiße, damit geht's los. Die Trainingsanlagen sind nicht das, was sie sein sollten. Das Nachwuchsleistungszentrum bringt nicht die Spieler hervor, die wir benötigen. Auf dem Platz, unsere Mannschaft bringt nicht die Punkte, die wir benötigen. Alles immer im Hinblick auf, wir wollen zu den 18, eigentlich zu den 15 besten Mannschaften in Deutschland gehören. Das sind wir nicht an keinem einzigen Punkt. Und wenn ihr sagt, dass die Geldgeber kein Geld reinfeuern, das mag ja alles sein. Wer soll denn das aktuell sein? Wir haben ja nicht mal jemanden, der da irgendwas unterschreiben kann, außer Markus Mann Prokura. Es ist ein absoluter Trümmerhaufen, den Hannover 96 aktuell hat, an keiner Stelle. Aber wirklich an keiner Stelle gehören wir zu den Top 15 in Deutschland. Vielleicht beim Wetter und bei dem Drumherum um Stadion mit dem Maschsee. Da vielleicht, aber sonst nirgendwo. Und das Sinnbild von Hannover 96 ist Halstenberg. Der kommt an als Heilsbringer. Er hat sich für Hannover entschieden. Ja, weil er nirgendwo anders mehr spielen konnte, weil klar war, seine Zeit ist Game Over. Das war der Grund. Aber ist ja schön. Jetzt ist er bei uns. Wir glauben, wir haben einen Champions-League-Spieler und wir glauben, mit dem steigen wir auf. Und sein Anspruch, den er auf dem Platz zeigt, ist, dass er von irgendeinem Düsseldorfer da an der Nase durch die Manege geführt wird mit dem Ring. So, das ist einfach zu wenig. Und da ist Heilze absolut das Sinnbild. Wir glauben, wir wären noch ein großer Verein. Wir sind es nicht. Wir sind zweite Bundesliga-Mittelmaß. Und wenn im nächsten Jahr die Spieler und die Verträge auslaufen und wir nicht gut nachlegen, dann können wir auch noch nach unten wegrutschen. Es ist nichts da, was Hoffnung gibt. Und das kann es nicht sein. Da wurden uns andere Sachen versprochen. Und darauf poche ich. Und das ist das, was mich so ärgert. Der Aufstieg, Olaf hat es gesagt, der Aufstieg wurde uns versprochen. Den habe nicht ich gewollt und gefordert, der wurde uns versprochen. Wo ist es denn? Und wenn wir am Ende Dritter mit einem Punkt werden und in der Relegation scheitern, okay. Aber wir sind nicht mal in der Nähe. Wir gewinnen kein einziges Spiel gegen eine große Mannschaft in der zweiten Liga. Kein einziges Spiel. Das ist doch in allen Belangen zu wenig. Auch heute hatten wir keine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Ganz realistisch, scheiß auf Expected Goals, war das 1-1, ein ganz typisches 1-1 und eigentlich war es 0-0. So, da war nichts von wegen dreimal die Latte getroffen, zwei Elfmeter nicht bekommen und wir waren die bessere Mannschaft. Es war zu wenig, mal wieder.
Ja, na klar ist es zu wenig und du hast auch recht, wir sind alle enttäuscht. Das ändert ja aber nichts daran, dass wir trotzdem in den letzten Jahren, seit Markus Mann hier angefangen ist, professionelle Strukturen im Verein aufgebaut haben und sich eben genau die Sachen, die du jetzt gerade kritisierst, grundsätzlich verbessert haben, obwohl das Geld nicht reingebuttert wird, obwohl das Geld nicht zur Verfügung gestellt wird. Ja, also da ist ganz viel, was gut läuft, aber es ist auch richtig, wenn du sagst, in Hannover läuft schon seit vielen Jahren eine Sache vor allen Dingen aus dem Ruder. Es ziehen nicht alle an einem Strang. EV, Profis, jeder macht irgendwie sein Ding und wenn wir Glück haben, funktioniert's. Aber eigentlich ist Hannover ein Sinnbild dafür, wo jeder in eine andere Richtung rennt und dass das auf Dauer nicht erfolgreich sein kann, das ist doch völlig klar.
Jetzt blick doch mal in die Liga. Also wir sind der einzige Verein von 18 Vereinen, die die Arschkarte gezogen haben, was das angeht. Es ist kein Verein da, der in dem Vorstand, im EV, bei den Gesellschaften, mit Investoren irgendwelche Probleme hat, irgendwelche Stress hat und jedes Jahr und jeden Monat aufs Neue irgendwelche neuen Details in der Presse stehen und irgendwelche Diskussionen, irgendwelche Probleme, dass der Geschäftsführer Sport nicht ernannt werden kann und dass die Gesellschafter doch nicht bereit sind, irgendwas zu machen. Und ich glaube, dass wir einfach, also ich glaube, dieser Aufstiegstraum, dieses Aufstiegsgelaber war einfach konstruiert, sowohl von Leuten aus der Führungsebene als auch von uns, als letzter Schritt diesen Verein irgendwie noch nach oben zu bringen und in die besten Top 15 Mannschaften Deutschlands zu bringen. Und ich glaube, die Realität hat uns das eingeholt und das auf allen Ebenen. Aber ich finde die Kritik, also du sagst das Richtige, André, du sagst es nur etwas übertrieben, weil die Strukturen haben wir natürlich verbessert und natürlich haben wir bessere Gegebenheiten als damals. Und wir sind auch inzwischen als Talentausbilder in Deutschland bekannt und haben Spitzentalente wie Maxi Bayer ausgebildet und Brad Arambe für das Sechsfache weiterverkauft. Also wir haben gewissermaßen einen Standard, nach dem wir gehen.
Aber was haben wir davon,
Max? Ja, aber das ist ja auch, also das ist richtig, was du sagst, Max, da würde ich dir zustimmen. Das ist ja aber der Unterbau, was bei Hannover 96 ganz problematisch ist, ist der Oberbau.
Aber wir hatten wir hatten jahrelang gar keinen Unterbau. Also die ersten Jahre zweite Liga waren Bedeutungslosigkeit mit Spielern wie Barış Bastas und Patrick Tomasi. Und einem Abstiegskampf, nachdem wir den Trainer, den wir vom TSV Havelse geholt haben, beschreiben.
Aber Max, ich gebe dir recht, aber jetzt mal ganz kurz. Also du hast an dem Punkt ja auch recht. Und natürlich übertreibe ich, das ist auch meine Rolle hier, das ist auch klar. Es ist nicht so schwarz, wie ich es mache.
Das ist die Regieanweisung.
Ist die Regieanweisung. Und es ist natürlich auch nicht so weiß, wie ich es vielleicht jetzt wahrnehmen möchte. Klar. Aber du sagst, es ist was besser geworden. Ja, was denn? Der Tabellenplatz ist nicht besser geworden, Max. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber da ist nichts besser geworden. Du sagst, es ist besser geworden, die Strukturen. Da hast du ja nicht Unrecht. Kann alles sein. Aber es kommt kein Ergebnis mehr raus. Und ein Tomasi und ein Bastas oder wen du da gerade noch aufgezählt hast, die hätten ja exakt die gleichen Tabellenpositionen errungen, wie wir wo aktuell stehen und vielleicht am Ende der Saison einlaufen. Und das ist doch exakt mein Problem. Du sprichst von Talenten, die wir ausgebildet haben. Aber wofür? Wofür? Was hilft es mir, dass ein Maxi Bayer hier 2 Jahre, Klammer auf, das zweite Jahr war eine Katastrophe, 2 Jahre hier gespielt hat und dann bei Hoffenheim noch mal ein bisschen was draufgelegt hat, sodass er jetzt bei Dortmund verkacken kann für teures Geld? So, was hilft uns das? Nichts. Was hilft es uns, dass wir einen Bright Arambe für gutes Geld verkauft haben, wenn wir nicht mal in der Lage sind, dieses Geld wieder zu investieren? Wo geht denn das Geld hin? In das Stadion nicht. In dem Platz vielleicht, aber auch nicht. In neue Spieler nicht. Ja, dann brauche ich ihn auch nicht verkaufen. Es macht doch nur einen Sinn, diese Spieler zu verkaufen, aufzubauen, so wie du sagst, teuer zu verkaufen, so wie du sagst, wenn dadurch ein Mehrwert für den Kader generiert wird. Aber es wird doch noch viel, viel schlimmer. Am Ende dieser Saison, wenn die Verträge auslaufen, wenn die Spieler weg sind, wie willst du einen Leopold? Wie willst du einen Trisoldi? Wie willst du einen Neumann? Wie willst du die denn ersetzen? Das geht doch überhaupt nicht. Dafür haben wir doch überhaupt gar keine Mittel. Jetzt im Winter wäre es vielleicht möglich gewesen, nochmal rein zu investieren. Aber doch nicht mehr im Sommer. Die Kuh ist nicht vom Eis, die Kuh ist tot. Und ich möchte nicht der sein, der die Kuh wiederbelebt mit Mund-zu-Mund-Aktion oder wie auch immer das heißt.
Die Kuh will das auch nicht.
Nee, die Kuh will das auch nicht. Ich sehe keinerlei Fortschritt in diesem Verein aktuell. Und wer daran schuld ist, hast du ja recht, kann man alles diskutieren. Ist mir egal. Und langsam komme ich dazu als Verschwörungstheoretiker hier aus der Querdenker-Szene gerade frisch emporgehüpft, dass sie uns so einen Scheiß nur erzählen, damit sie eine Rückrundendauerkarte verkaufen oder eine Hinrundendauerkarte verkaufen. Alles andere
Was?
Ist
in
Tüten. Also das würde ich dem Unternehmer Martin Kind auf jeden Fall zutrauen. Aber ja, ich stimme dir zu, weil also ich mache mir um die Existenz der Zukunft natürlich Sorgen. Ich habe jetzt mal einen kurzen Blick auf die Verträge geworfen und das ist halt so. Also wir verlieren Halstenberg, wir verlieren Dehm, wir verlieren Neumann, wir verlieren Matondo in Gangkampf, Dovik, Lee. Das heißt, das sind 6, 7 Stammspieler, die wir irgendwie ersetzen müssen mit Geld, was wir scheinbar nicht haben. Weil selbst wenn wir Trisoldi für mehr als 10 Millionen verkaufen, bezweifle ich, dass wir auch ansatzweise Geld davon sehen werden. Und das hat diese Transferperiode bewiesen. Wir haben Brad Arambe für 6 Millionen verkauft. Wir haben Derrick Köhn verkauft, um das offene Loch durch die fehlenden Brainhouse-Zahlungen auszugleichen. Und am Ende bewegen wir uns jahrelang in der gleichen Bedeutungslosigkeit, in dieser gleichen Sphäre zweite Liga, weil es andere Vereine besser als wir machen, weil es Heidenheim besser als wir gemacht hat, weil es Kiel besser als wir gemacht hat und weil es auch der HSV und Köln besser machen wird.
Ich weiß, ich nehme hier unglaublich viele Redeanteile, aber ich gebe dir recht, aber genau das ist das Problem. Wir adressieren es aber nicht richtig. Du sagst Brainhouse, das heißt, du sagst, die Millionen aus den Verkäufen mussten benutzt werden, um Brainhouse auszugleichen. Damit hast du ja auf der faktischen, sachlichen Ebene recht. Aber meine Kritik geht ja noch darüber hinaus. Wie kann man so einen Deal abschließen? Niemand von euch, und ihr seid alles leichtgläubige, naive, komische Typen, niemand von euch hätte so einen Deal abgeschlossen. Niemand. 2 Jahre lang hatten die auf ihrer Webseite ein Showroom-Bild, wo sie gesagt haben, dass irgendwo ein stöckenden Kickertisch hinkommt und mehr hatten die nicht. Das ist doch kein Business. Also, das ist ja unseriös hoch 25. Da sind Enkeltricks, wo ich SMS kriege, dass meine Kinder möchten, dass ich ihnen 500 Euro schicke, seriöser.
Also, und, du musst das und, anders sehen. Das ist
unprofessionell.
Sehen. Du musst es anders sehen und da möchte ich dann, glaube ich, Olaf auch gleich mal wieder reinholen. Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir mit dieser personellen Aufstellung im Hintergrund tatsächlich so viele Jahre Bundesliga spielen konnten. Weil, also das war ja dann offensichtlich ganz viel Glück auch dabei, was wir hatten. Weil Können
war es zumindest auf der Management-Ebene häufig nicht, oder?
Ja, ich glaube, jetzt holen wir aber auch, es ist ja schön, also ich meine, dass hier das hier alles so kulminiert in Kritik, weil ich glaube, das Spiel heute hat auch Anlass dazu gegeben, einfach nochmal so ein bisschen Frust rauszulassen. Ich würde auch sagen, dass das eine Folge ist von jahrelanger, ich will es nicht Misswirtschaft nennen, das ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber so stehen wir eben da, wo wir stehen. Wir haben heute ja die sicherlich beste Mannschaft auf dem Platz gesehen. Wir haben einen Unterschied aber zwischen Anspruch und Wirklichkeit und wir schauen ja in die nähere Zukunft, vielleicht auch nicht mehr ganz so rosig. Das nächste Spiel findet statt am Samstag in Kaiserslautern. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nach dem heutigen Spiel überhaupt gar keine Erwartungen mehr. Auch wenn, und ich kann es gerne nochmal wiederholen, ich weiß, Statistiken sind immer so eine Sache und André hat ja auch schon zu Recht gesagt, dass das auch nicht immer so eine riesige Rolle spielt. Aber ich mein Gott, wir sind heute bei dem Spiel, wir hatten 2,25 Expected Goals. So, zu 0,57 von Düsseldorf. Wir waren in fast allen Belangen besser. Gut, die Laufleistung war niedriger als bei Düsseldorf, aber ansonsten, wir haben mehr Ballbesitz, wir haben mehr angekommene Pässe, wir haben mehr gespielte Pässe, wir haben mehr angekommene Flanken, wir haben mehr gewonnene Zweikämpfe und so weiter und so fort. Gut, Ecken haben wir 6-1, wobei ich da mal wieder sagen muss, da habe ich Vidovic heute vermisst, weil ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, woher das kam, dass in letzter Zeit immer gesagt wurde, unsere Standards sind so toll. Ich finde die Standards von Leopold eher durchschnittlich, um es noch wohlwollend auszudrücken. Da hat mir tatsächlich jemand gefehlt, wie zum Beispiel Vidovic heute, der da vielleicht mal bessere Ecken schießt. Also, was sagt uns dieses Spiel heute letztendlich? Gut, wir haben schon gesagt, Aufstieg wollen wir vielleicht mal abhaken, aber gibt es irgendetwas, das muss nicht positiv sein oder das kann auch negativ sein, was wir aus diesem heutigen Spiel mal rausziehen? Max, ja,
also wir scheitern an uns selber. Also ich im Vorfeld ich bin ja viel in Kontakt mit Analysten und Scouts, die in der Bundesliga, der zweiten Bundesliga arbeiten. Und von allen höre ich mir an, das wird ein entspannter Sieg heute. Düsseldorf hat kein Zentrum, die spielen mit Zimmermann als einziger Sechser. Appelkamp kann nicht verteidigen, der hat keine guten Defensivzahlen. Und ich höre mir von jedem an, dass es ein entspannter 2-3-0 Heimsieg wird. Und am Ende kriegen wir es nicht geschissen. Und ich weiß nicht, ob es an uns liegt, ob es irgendwie anderen Vereinen, anderen Fans genauso geht. Aber immer in solchen Spielen, seit ich Fan von Hannover 96 bin, erinnere ich mich nicht daran, dass wir es geschafft haben, solche Spiele umzusetzen. Und das ist einfach unser Charakter. Das ist halt eben, was wir akzeptieren müssen. Und da muss ich mir auch von Fans von Fortuna Düsseldorf anhören, dass Düsseldorf erwartet Scheiße gespielt. Die haben sich selber als komplett Arsch, wurde es beschrieben. Die haben sich selber als komplett Scheiße empfunden. Und dann ist diese Enttäuschung noch so viel größer, wenn man sieht, dass man eigentlich hätte gewinnen müssen. Alles stand perfekt.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir sind alle ziemlich frustriert. Aber nichtsdestotrotz es gibt ein nächstes Spiel und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass wir wieder gewinnen. Ich glaube, jeder hat irgendwie Hoffnung, dass wir gewinnen und wir müssen vielleicht einfach auch jetzt mal abhaken, was uns alles von außen so versprochen wird und einfach mal hoffen, dass wir mal wieder ein gutes Spiel sehen mit einem Sieg. Nach 3 Unentschieden ist das vielleicht auch mal wieder notwendig. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Mitstreitern hier. Es war sehr intensiv heute und Quick and Dirty gibt es nächsten Samstag wieder und bis dahin macht es gut. Tschüss.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke. We'll be right back.